Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich hatte ursprünglich vor, Fortsetzung zu machen mit dem Thema Glaubensgerechtigkeit anhand von Römer Kapitel 4, aber dann wurde ich daran erinnert, dass wir heute Totensonntag haben oder Ewigkeitssonntag, wird er ja auch genannt. Und da habe ich mich entschieden für ein Wort aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 23. Wir haben den Predigtext schon gehört. Ich lese noch einmal die ersten beiden Verse und den Vers 19. 1. Mose 23, 1, 2 und 19. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela, östlich von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Ausländer auf Befehl, so heißt der Titel eines Buches von Pastor Johannes Busch, dem Bruder von Wilhelm Busch, über das Leben Abrahams. So sagt Abraham zu den Hethitern: Ich bin nur ein Fremdling und Beisasse, das heißt Gast ohne Grundbesitz, hier bei euch. Und tatsächlich besaß Abraham keinen Quadratzentimeter Boden in dem Land, das Gott ihm und seinen Nachkommen verheißen hatte. Abgesehen von dem Brunnen zu Beersheba nannte er fortan lediglich das Grundstück, auf dem er nun seine Frau Sarah beerdigte, sein eigen. Die ganzen Jahre über, als Abraham als Halbnomade das Land durchzog und dabei in Zelten wohnte, war ihm das bewusst. Er lernte daraus, sich nach der unsichtbaren, zukünftigen, himmlischen Stadt zu sehnen, deren Erbauer Gott selbst ist, wie der Hebräerbrief sagt. Der schmerzliche Verlust seiner Sarah, die im Alter von 127 Jahren starb, mag dieses Empfinden seiner Fremdlingschaft in dieser Welt noch verstärkt haben. Gottes Erziehungsschule im Leben Abrahams bestand immer wieder darin, loszulassen. Das musste Abraham lernen. Erst das Vaterland, dann das Land der Verheißung. Er überließ ja Lot die Wahl. Dann Ismael und Isaak und schließlich seine Geliebte Sarah. Außerdem musste Abraham es lernen zu warten. Er musste darauf warten, dass die von Gott geschenkte Verheißung in Erfüllung ging. Und er musste lange warten, bis er endlich ein Stückchen von dem Land der Verheißung besaß. Es gehört mit zu den schmerzlichsten Erfahrungen im Leben, einen Menschen, mit dem man in der Ehe über viele Jahre aufs Engste verbunden war, zu verlieren. Der Jude verehrt, wie ich las, in seiner Ehefrau sein höchstes irdisches Gut. Darum können auch wir nur den Eheleuten den Rat geben: Bewahret einander vor Herzeleid, kurz ist die Zeit, die ihr beisammen seid. Oder ein Gotteswort, was Josef seinen Brüdern mit auf den Weg gab: Zankelt nicht auf dem Wege. Ich denke, ein wichtiges Wort, das wir alle gut gebrauchen können, auch in anderen Beziehungen, nicht nur innerhalb der Ehe. Zanket nicht auf dem Wege. Und durch das Zanken fügen wir ja immer wieder auch dem anderen Leid zu. Also bewahret einander vor Herzeleid. Kurz ist die Zeit, die ihr beisammen seid. Und ich denke, das ist die Erfahrung all derer, die nun schon einige Jahre hinter sich haben, wenn sie zurückschauen, müssen sie bekennen, ja, wie schnell sind die Tage und Jahre unseres Lebens vergangen. Und von daher ist es wirklich eine kurze Zeit, die wir unterwegs sind hier in dieser Zeit und Welt. Und dann geht es hinein in eine Ewigkeit. Sarah war wirklich eine besondere Frau. Man könnte sagen, sie war eine Perle. Sie war für Abraham wirklich unendlich kostbar. Sie begleitete ihren Mann viele Jahre seines Lebens und das nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wir müssen nicht denken, dass Sarah nur ein Anhängsel von Abraham gewesen sei, sondern sie hatte einen selbstständigen Glauben. Davon spricht auch der Hebräerbrief in Kapitel 11. Sie war selbst von den Verheißungen Gottes überzeugt. Sie hatte selbst eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, dem auch Abraham vertraute. Also nicht nur äußerlich begleitete sie ihn, sondern auch innerlich. Nennen wir einmal einige markante Züge ihres Lebens als Ehegefährtin Abrahams. Erstens, sie hatte sich der Führung ihres Mannes anvertraut, als dieser sein Vaterland und seine Verwandtschaft verließ, um in ein unbekanntes Land zu ziehen. Und sie musste davon ausgehen, dass sie ihre Verwandten niemals mehr wiedersehen würde. Das ist ja immer ein gewaltiger Schritt, ein Abschied für immer war das von ihrer Verwandtschaft. Doch sie ging im Glauben mit Abraham in eine ungewisse Zukunft. Dann musste sie erleben, dass unter Gottes Führung durchaus nicht immer alles glatt läuft. Es kam zu einer Hungersnot im Land Kanaan und in dieser Situation ging sie mit Abraham nach Ägypten mit all den negativen Folgen für sie selbst. Ich denke, dass diese Geschichte uns nicht unbekannt ist. Als drittes teilte Sarah mit ihrem Mann lange Jahre das Leid und die Schmach der Kinderlosigkeit. Damals galt es als eine Schmach, keine Kinder zu haben. Und sie teilte mit ihm die Fremdlingschaft. Sie war sicherlich keine perfekte Ehefrau. Wir wissen, dass Sarah den Anstoß zu der Verbindung Abrahams mit Hagar gab und daraufhin Ismael geboren wurde. Hier war Sarah ihrem Mann keine gute Gehilfin, keine gute Ratgeberin. Später allerdings war sie ihm eine enorme geistliche Hilfe, als sie ihn dazu aufforderte, Hagar und Ismael aus dem Hause zu entlassen. Das war ganz im Sinne und nach dem Willen Gottes. Wir erinnern uns daran, dass Abraham zunächst gar nicht damit einverstanden war. Er wollte gerne Ismael behalten. Aber Hagar bestand darauf, und Gott bestätigte sie. Sarah teilte mit Abraham das Vertrauen in Gottes Verheißung und durfte es zusammen mit ihrem Mann erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. All diese gemeinsamen Erfahrungen des Glaubens, des eigenen Versagens, der Vergebung, der Treue und Macht Gottes, das Teilen von Freude und Leid, hatten die beiden über die vielen Jahre hinweg zusammengeschweißt. Einer konnte sich das Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen. Man liebte einander und man brauchte einander. Doch irgendwann kommt dann doch der Tag, an dem auch das festeste Band durchtrennt wird. Und so kam der Augenblick, als Gott einen der beiden hinwegnahm. Es war Sarah, die im Alter von 127 Jahren heimging. Ein langes, erfülltes Leben unter der Führung Gottes mit allen Höhen und Tiefen ging auf dieser Erde zu Ende. Wie mag Abraham das tief in seinem Herzen erschüttert haben? Es heißt, sie erzog sich zurück, so muss es wohl ursprünglich heißen, nach Luther, da kam Abraham. Er zog sich zurück in die Stille. Er war und wollte mit Gott allein sein und beweinte den Verlust seiner Sarah. Schmerz und Trauer müssen nicht immer nach außen in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Ich habe es aber erlebt, wie ein Aufschrei durch die Seele eines Mannes ging, dessen Mutter gestorben war. Er brach fast zusammen. Es ist keine Kleinigkeit, einen Menschen zu verlieren, den man geliebt hat und mit dem man so eng verbunden war. Wer meint, die an Christus Gläubigen dürften niemals erschüttert und traurig sein, sie dürften bei dem Verlust eines geliebten Menschen niemals weinen, dem halten wir das Beispiel Abrahams vor Augen, wie wir gehört haben. Abraham zog sich zurück, dass er sie beklagte und beweinte. Gläubige Menschen sind keine Stoiker. Stoiker bildeten eine philosophische Richtung in der Antike und gingen davon aus, dass man völlig gleichgültig sein sollte gegenüber irgendwelchen äußeren notvollen Geschicken und Ereignissen. Sie zeigten also ihre Gefühle nicht. Das ist bei Christen anders. Calvin betont die menschliche Seite bei dem Verlust eines lieben Angehörigen. Es kann wohl sein, so sagt er, dass Abraham dabei, nämlich bei seiner Trauer, das Maß überschritten hat, eben weil er ein Mensch war. Aber angesichts des Todes unbewegt bleiben ist nicht Seelengröße, sondern Rohheit oder Trotz. Soweit Calvin. Wir dürfen also unsere Gefühle zeigen, wenn Leid und Not unser Leben betroffen haben. Paulus schreibt den Korinthern: Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Aber er kann auch sagen, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Beides gehört also offensichtlich zusammen. Das ist typisch für ein Leben als Christ, dass diese Dinge nicht voneinander getrennt werden können, dass sie oftmals parallel laufen, dass auf der einen Seite Leid da ist und leidvolle Erfahrungen und Trauer und Schwachheit, Furcht und viel Zittern, davon spricht Paulus hier, und auf der anderen Seite eben die Kraft Gottes gerade darin geoffenbart wird, sein Trost und die Kraft des Heiligen Geistes zum Zeugnis für ihn. Schwachheit und Kraft, Traurigkeit und Freude schließen einander nicht aus in unserem Glaubensleben, sonst könnten wir auch nicht traurig sein mit den Traurigen und uns freuen mit den Fröhlichen. Dazu fordert die Schrift uns ja auf: Seid traurig mit den Traurigen und freut euch mit denen, die fröhlich sind. Leider haben wir manchmal sehr übergeistliche Vorstellungen von einem Christen. Das ist oftmals in konservativen Kreisen der Fall. Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit, so sagt der Prediger. Dasselbe Zelt, in dem Abraham und Sarah fröhlich gewesen waren, war nun ein Ort der Tränen. Eins aber können wir gewiss sagen: Wir brauchen auch in Zeiten der Trauer niemals zu verzweifeln. Wir Christen wissen um die großartige Tatsache, dass unser Herr Jesus Christus, wie Paulus schreibt, dem Tode die Macht genommen hat und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Wir brauchen in der Trauer nicht unterzugehen, wir sind als Christen niemals ohne Trost. Von Jakob heißt es ja, er wollte sich nicht trösten lassen. Da ging es um den Verlust seines Sohnes Benjamin. Er wollte sich nicht trösten lassen. Er war untröstlich. Aber das sollte eigentlich bei einem Christen nicht so sein. Wir sind niemals letztlich ohne Trost. Trotz der Trauer, die wir empfinden, trotz der Tränen, die wir vergießen, sind wir nicht ungetröstet. Und Abraham war mit Sicherheit in dieser Zeit nicht ohne Trost. Gott war ihm ganz besonders nahe. Er wurde von den Bewohnern des Landes als Fürst Gottes bezeichnet, so haben wir gehört. Und der Heilige Geist nennt ihn einen Freund Gottes, an anderer Stelle. Unser Herr Jesus nennt uns Freunde. Wir sind seine Freunde. Ich lese uns das einmal aus dem Johannesevangelium. In seinen Abschiedsreden sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, wenn ihr also festhaltet an meinem Wort. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, dass ihr Sklaven seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Einem Freund teilt man sich mit, ja? Das meint der Herr Jesus hier. Und ich habe euch all das kundgetan, was ich von meinem Vater selbst empfangen habe. Das habe ich euch weitergegeben. Ihr seid meine Freunde. Abraham war ein Freund Gottes. Haben wir das eigentlich für uns selbst schon so recht realisiert, dass wir Freunde Gottes sind? Haben wir Gott schon einmal dafür gedankt? Haben wir darüber gestaunt? Haben wir schon mal gesagt im Gebet, Vater im Himmel, es ist etwas Großartiges, dein Freund zu sein, Gottes Freund zu sein, ein Freund Jesu zu sein? Und das wissen wir doch, einen Freund lässt man nicht im Stich, wenn er in Not ist. Und so ist Gott uns in Zeiten der Trauer besonders nahe, um uns durch sein Wort zu trösten. Das ist eine wunderbare Sache. Christen wissen um den Vater der Barmherzigkeit, wie Paulus schreibt am Anfang des 2. Korintherbriefes, den Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Und darum gibt es für uns immer ein getrostes Weiterwandern in unserer Fremdlingschaft in dieser Welt. Und so war es auch bei Abraham. Der schmerzliche Verlust, der ihn getroffen hatte, machte Abraham nicht lebensmüde. Es gibt ja Beispiele dafür, dass Menschen über den Verlust des von ihnen geliebten Ehemannes oder der Ehefrau nicht hinwegkommen. Dass sie das einfach nicht verkraften. Ihr Leben zerbricht an dem Verlust eines geliebten Menschen. Das Leben ist dann für sie inhaltslos und leer geworden. Ich hatte einmal eine Begegnung mit einem mir völlig fremden Mann, der mir erzählte, dass er über den Tod seiner Frau nicht hinwegkäme. Und das mag kein Einzelfall sein. Es kann sich übrigens auch um ein Kind handeln, das man verloren hat und dessen Verlust man nicht verschmerzen kann. Pastor Johannes Busch erzählt von einem Mann, der mit seiner Familie ein sehr glückliches Leben führte. Ich hatte manchmal das Gefühl, so schreibt er, dass diese kleine Familie wie eingehüllt war in viel Segen und freundliche Führung. Eines Tages verunglückte der ältere Sohn, ein hoffnungsvoller junger Mann, tödlich. Damit wurde der Vater nicht fertig und starb bald darauf selbst, wohl an einem durch das Leid gebrochenen Herzen. Das gibt es also auch. Und auf der anderen Seite gibt es solche, die sich sagen oder sagen lassen, das Leben geht halt weiter. Und dann fügt man sich in sein Schicksal, wie man es nennt, und widmet sich den Dingen, die einfach anliegen im alltäglichen Leben. Und das ist, so denke ich, für ein Kind Gottes viel, viel zu wenig. Unser Glaube geht Hand in Hand mit einer Hoffnung, die über das Grab hinausgeht. Und darum ist auch die Trauer in dieser Zeit für uns niemals das Letzte. Abraham geht seinen Weg weiter. Und nun könnten wir hier mit diesem Bericht über den Tod Sarahs abschließen, wenn da nicht diese ausführliche Schilderung des Kaufes einer Begräbnisstätte für Sarah wäre. Es muss also etwas damit auf sich haben. Ich weiß nicht, ob wir in der Vergangenheit diesen Text schon einmal gründlich durchgelesen haben und eigentlich verhältnismäßig wenig damit anfangen konnten. Vielleicht haben wir gedacht, naja, gut, das ist eine orientalische Sitte gewesen, dieses Hin und Her bei dieser Kaufverhandlung. Aber da ging es offensichtlich doch um mehr. Wir können davon ausgehen, dass es der Heilige Geist gewesen ist, der hier ein ganz besonderes Ereignis herausstellen wollte. Es handelt sich also offensichtlich nicht um die nebensächliche Schilderung einer Kaufverhandlung nach orientalischer Sitte. Es geht, wie wir schon sagten, um mehr. Bedenken wir noch einmal, dass Abraham kein Land in Kanaan besaß, nicht einmal ein Grab, um seine Sarah beerdigen zu können. Jetzt aber, nachdem die nach unserem Empfinden langatmige Verhandlung mit den Hethitern zugunsten Abrahams ausgegangen war und er für einen sehr hohen Preis das Feld mit der Grabeshöhle kaufen konnte, besaß er ein Stück von dem verheißenen Land. Das ist es. Er besaß nun ein Stück von dem verheißenen Land. Magister Frey vermutet hinter der Verhandlungstaktik der Hethiter, dass sie genau das verhindern wollen. Wir denken noch einmal daran, dass Abraham sich selbst ja als Fremdling und als Beisasse bezeichnete, also als ein Mann ohne Grundbesitz. Und dabei sollte es offensichtlich, so meint zumindest Magister Frey in seiner Auslegung, dabei sollte es nach dem Willen der Hethiter auch bleiben, dass Abraham ein Fremdling war, ein Beisasse, dass ihm nichts gehörte in dem Land. Als Beisasse, also ohne Landbesitz, hatte Abraham keine Ansprüche und keine Rechte. Er hatte nicht viel zu sagen in diesem Land, wohl aber als Grundstückseigentümer. Und sie wollten ihm wohl eine ihrer Grabeshöhlen schenken, und das Feld dazu, aber nicht ein ganzes Feld mit einer Grabeshöhle verkaufen. Das war ein entscheidender Unterschied. Und wenn Abraham darauf eingegangen wäre und er hätte sich dieses Feld mit der Grabeshöhle lediglich schenken lassen, dann wäre er nicht auf öffentlich-rechtliche Weise zum Eigentümer geworden. Aber das war wichtig, das war dem Abraham wichtig. Hier sollte ein Vertrag geschlossen werden, ein Kaufvertrag. Das war eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit, die im Tor geregelt wurde. Also das Tor stand ja für diejenigen, die da die gesellschaftlichen und auch rechtlichen Dinge ordneten in der Stadt. Das sollte also eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit sein. Darum ging es Abraham. Und darum bestand er hartnäckig auf einen Verkauf bzw. Kauf dieser Grabeshöhle mit dem dazugehörigen Feld. Dass die Hethiter sich nicht durchsetzten, hatte dann sicherlich etwas damit zu tun, dass sie um eine höhere Macht wussten, die hinter Abraham stand. Wir denken noch einmal daran, dass sie ihn als einen Fürsten Gottes bezeichneten. Du bist ein Fürst Gottes. Sie spürten also etwas von der Vollmacht, die Abraham hatte, von einer höheren Macht, die hinter ihm stand. Möglicherweise ist es das gewesen, was sie davon zurückhielt, hier Abraham weiterhin zu widerstehen. Es kam also zu einem solchen Kaufvertrag. Und nun besaß Abraham tatsächlich ein Stückchen Land in dem Land, das Gott ihm verheißen hatte. Auf jeden Fall hat Gott also hier, wie wir es auch immer verstehen, ob wir nun diesen Magister frei in seiner Auslegung im Blick auf das Verhalten der Hethiter recht geben oder nicht, oder ob es eben nur darum ging, dass man möglichst viel Geld bei dieser Geschichte herausschlug. Auf jeden Fall hat Gott selbst dafür gesorgt, dass Abraham in diesem Feld ein Stück Land als sichtbares Unterpfand für das gesamte verheißene Land bekam, das Israel einmal besitzen sollte. Gott gebrauchte dazu den Tod Saras. Es war ein Zeichen hin auf die Zukunft. Darum wird an drei Stellen im ersten Buch Mose gerade auf diese Grabesstätte Bezug genommen. Hat also eine ganz besondere Bedeutung auch für die Zukunft Israels, dass Abraham also hier sagen konnte, ich habe nicht nur die Verheißung für mich und meine Nachkommen, dass dieses Land einmal unser Eigentum sein sollte, sondern ich besitze jetzt schon als Unterpfand im Blick auf das, was noch kommen sollte, ein Stück dieses Landes. Und darum wird es an drei Stellen im ersten Mosebuch noch einmal erwähnt. Zunächst einmal 1. Mose, Kapitel 25, in den Versen 8 bis 10. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war, und wurde zu seinen Vätern versammelt, und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von Machpela auf dem Acker Ephrons des Sohnes Zohars des Hethiters, die da liegt östlich von Mamre, auf dem Felde, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Das ist wichtig. Da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Und dann später noch einmal, 1. Mose, Kapitel 49, da geht es um Jakob. Und Jakob gebot ihnen, nämlich seinen Söhnen, kurz vor seinem Tode, und sprach zu ihnen, ich werde versammelt zu meinem Volk, begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters, in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die östlich von Mamre liegt, im Lande Kanaan, die Abraham kaufte samt dem Acker von Ephron, dem Hethiter, zum Erbbegräbnis. Also Jakob befand sich in jener Zeit in Ägypten. Er wollte aber dort begraben werden, in Hebron. Da haben sie Abraham begraben und Sarah, seine Frau. Da haben sie auch Isaak begraben und Rebekka, seine Frau. Da habe ich auch Lea begraben, in dem Acker und der Höhle, die von den Hethitern gekauft ist. Und in Kapitel 50, Vers 13, und sie brachten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle auf dem Felde von Machpela, die Abraham gekauft hatte, mit dem Acker zum Erbbegräbnis von Ephron, dem Hethiter, gegenüber Mamre. Auch da geht es also hier um diese Grabstätte in Hebron. Ein ähnliches Zeichen setzte später Jeremia, als er ein Feld kaufte, während die babylonische Macht vor den Toren Jerusalems stand. Es war ein Zeichen der Hoffnung im Blick auf die Zukunft. Jeremia Kapitel 32. Wenn ihr wollt, könnt ihr das zu Hause einmal nachlesen. Jeremia Kapitel 32. Und dieses Stück Land in Hebron verband alle kommenden Geschlechter Abrahams miteinander. Es stand und steht stellvertretend für das ganze verheißene Land. Darum war es für Abraham so wichtig, dass Sarah nicht in einem fremden Grab beerdigt wurde, sondern auf dem Boden, der dem Stammvater Israels gehörte. Es war für einen gläubigen Juden immer eine große Not, in einem fremden Land beerdigt zu werden. Im verheißenen Land begraben zu werden, verband ihn immer mit allen vorausgehenden Geschlechtern. Das Land als Verheißung Gottes ist Ausdruck der inneren Verbundenheit des gesamten Volkes Israel. Aber es gab noch etwas darüber hinaus. Zunächst einmal war es wichtig, jetzt hier in diesem Stück Land ein Unterpfand zu haben, im Blick auf das Zukünftige. Das ganze Land sollte ja Israel einmal gehören. Aber es gab noch etwas darüber hinaus. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das richtig einordnen, auch in den Fragen, die heute das Land Israel betreffen. Etwas, was noch wichtiger ist als das irdische Land, das Gott ja seinem Volk Israel verheißen hatte. Es war nicht nur ein Angeld, dieses Stückchen Land, nicht nur ein Angeld für die volle Erfüllung der Landesverheißung. Abraham strebte, wie wir im Hebräerbrief lesen, nach einer Stadt, deren Erbauer Gott ist, nach dem himmlischen Land und dem himmlischen Jerusalem. Das ist das Entscheidende für Abraham gewesen. Nicht das irdische Land. Das war wichtig für das ganze Volk, ohne weiteres. Aber das war nicht das Entscheidende. Der Hebräerbrief sagt uns, was das Entscheidende für Abraham gewesen ist und auch für seine Nachkommen ist. Bis in unsere Zeit hinein. Nicht das irdische Land ist das Entscheidende, sondern das himmlische Land, die himmlische Herrlichkeit, das himmlische Jerusalem. Danach strebte Abraham. Danach hielt er damals schon Ausschau. Und das irdische Land für Israel ist lediglich ein Schattenbild für das himmlische Land. Ein Schatten. Die Realität haben wir immer in Christus und in dem himmlischen. Und dieses himmlische Land ist all denen verheißen, die an Christus glauben, sowohl aus Juden als auch aus den Heiden. Auch die Gemeinde Jesu hat ein solches Unterpfand des himmlischen Erbes. Und das lesen wir im Hebräerbrief, im Epheserbrief, Kapitel 1, in den Versen 13 und 14. In ihm seid auch ihr, so schreibt Paulus, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm, nämlich in Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Jetzt kommt es, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also der Heilige Geist ist praktisch ein Garant dafür, dass wir einmal das Erbe völlig, das zukünftige Erbe ewiger Herrlichkeit völlig ausgezahlt bekommen. Es ist ein Angeld oder ein Unterpfand, wie Paulus das hier nennt. Das ist etwas Herrliches, dass wir das wissen dürfen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und von daher wissen wir, dass das zukünftige Erbe uns einmal zuteil werden wird. Davon spricht auch Petrus im ersten Brief. Davon spricht der Hebräerbrief. Dafür dürfen wir unendlich dankbar sein, dass uns Gott dieses Unterpfand des Heiligen Geistes gegeben hat. Dass wir also jetzt schon sagen können, wir schmecken etwas von den Kräften der zukünftigen Welt. Das ist etwas Großartiges, was für jeden einzelnen Christen und für die Gemeinde Jesu im Allgemeinen gilt, dass wir also jetzt schon teilhaben an der zukünftigen Welt durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ist uns das bewusst? Ist uns das immer wieder auch eine Herrlichkeit, dass der Heilige Geist in uns wohnt? Als Unterpfand zukünftiger Herrlichkeit. Und ahnen wir jetzt, warum Abraham nach dem Erwerb des Grundstückes auch im Blick auf Sarah selbst getröstet wurde? Er wurde getröstet im Blick auf sich selbst, im Blick auf den Verlust, den er erlitten hatte, aber er wurde auch getröstet im Blick auf Sarah selbst. Das heißt also, sie selbst, nämlich Sarah, hatte nun in dieser Grabhöhle, die Abraham gekauft hatte, einen sichtbaren Anteil an der Landesverheißung, die Abraham und ihr von Gott gegeben worden war und die sie mit allen Nachkommen verband. Das ist wichtig für das Volk Israel, diese Verbindung aller Geschlechter miteinander. Und da spielt das Land und hier dieses Stückchen Land eine herausragende Rolle. Es gab jetzt eine sichtbare, vorläufige Erfüllung der Verheißung, auch für Sarah. Darüber hinaus hatte sie Anteil an der zukünftigen neuen Welt, für die ja das Land nur ein Schattenbild ist, wie wir sagten. Durch diese Verheißung blieb sie für immer verbunden mit all denen, die dieser Verheißung durch den Glauben an Christus ebenfalls teilhaftig sind. Und ich denke, das ist doch auch ein gewaltiger Trost für uns, die wir liebe Angehörige verloren haben, von denen wir wissen, sie glaubten an den Herrn Jesus Christus. Da ist eine ständige Verbindung in der unsichtbaren Welt mit der gesamten Gemeinde Jesu, mit denen, die noch hier auf dieser Erde sind, mit denen, die schon uns vorausgegangen sind. Für immer miteinander verbunden. Und teilhaftig ewiger Herrlichkeit. Und ich meine, das sollten wir auch immer wieder bedenken, wenn ein lieber Mensch von uns gegangen ist, mit dem wir auf engste hier in dieser Zeit verbunden waren, und dieses Band ist nun rein menschlich gesehen durchgetrennt worden, wir bleiben aber innerhalb der Gemeinde Jesu mit ihnen auf ewig verbunden. Und wir wissen, es wartet auf die Lieben, die wir jetzt verloren haben, eine ewige Herrlichkeit. Das Problem, das wir ja oft haben, auch in diesem Zusammenhang, ist, dass wir leiden um unserer selbst willen. Das dürfen wir auch. Und wir sagen es noch einmal, wir dürfen Tränen vergießen. Wir dürfen traurig sein, wenn ein lieber Mensch von uns gegangen ist. Aber wir wollen doch immer wieder auch daran denken, was die Lieben gewonnen haben, die von uns gegangen sind. Was sie gewonnen haben. Nicht nur an das denken, was wir verloren haben, sondern was die Lieben, die an Christus glaubten, gewonnen haben im Blick auf die ewige Herrlichkeit. Das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir immer wieder es lernen, wegzusehen von uns selbst und hinzuschauen auf das, was andere empfangen haben. Und wenn wir diejenigen, die schon von uns gegangen sind im Glauben an Christus, jetzt einmal fragen könnten, möchte ich noch mal wieder zurück auf diese alte Erde? Keiner von ihnen würde ja dazu sagen, keiner. Sie sind gut aufgehoben bei unserem himmlischen Vater, gut aufgehoben und in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus und warten darauf, dass auch die Leibesauferstehung geschehen wird. Das heißt also, dass sie einen neuen Leib empfangen werden, zusammen mit uns. Denk also nicht nur an das, was du verloren hast, denke auch an das, was all diejenigen gewonnen haben, die in Christus entschlafen sind. Und um noch einmal auf Abraham zurückzukommen, dieses Stückchen Land da, auf das wir jetzt ja immer wieder Bezug genommen haben, war für Abraham ein Zeichen dafür, dass die Sarah nun gut aufgehoben war im Blick auf die himmlische Herrlichkeit. Und dass für immer das Band, das geistliche Band in Christus Jesus Bestand haben würde. Und was machen wir nun mit denen, von denen wir wissen, sie liegen uns sehr am Herzen, aber sie sind noch nicht gläubig, sie sind noch nicht errettet, sie sind noch nicht von Neuem geboren, sie sind noch tot in Sünden und Übertretungen, sie haben keine lebendige Beziehung zu unserem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Was machen wir? Nun, es gibt nichts Besseres, als dass wir für sie intensiv beten. Wir wollen uns das noch einmal vor Augen halten, was das bedeutet, ohne Christus, ohne Vergebung der Sünde, ohne mit Gott versöhnt zu sein, in die Ewigkeit zu gehen. Wer nicht glaubt, sagt der Herr Jesus, der wird verdammt werden. Und das gilt ohne Ansehen der Person. Und das betrifft auch die liebsten Menschen, die wir kennen. die uns sehr am Herzen liegen. Und darum ist es so wichtig, dass wir beten, intensiv beten darum, dass ihre Herzen geöffnet werden für das Evangelium und dass wir an ihrem Grabe einmal stehen können als solche, die sagen, ja, es ist ein bitterer Verlust für uns, aber ein reicher Gewinn für denjenigen, der uns jetzt vorangegangen ist. Nehmen wir das doch im Glauben in Anspruch, was Gott uns in seinem Wort sagt. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Spurgeon hat einmal dazu gesagt, ich will mich nicht mit einer halben Verheißung zufrieden geben. Ich will nicht nur selbstselig werden, sondern ich möchte, dass meine Angehörigen gerettet werden. Und ich habe hier die Verheißung und die mache ich vor Gott geltend. Es ist eine Sache des Glaubens, ihr Lieben. Ergreift es im Glauben. Fangt schon an zu danken dafür, dass auch eure Lieben einmal dabei sein werden, dass sie, und wenn es auf dem Sterbebett sein sollte, zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Von Georg Müller wird berichtet, dass er für die Söhne seines Freundes über 50 Jahre gebetet hat um ihre Errettung und immer schon gedankt hat dafür, dass Gott seine Gebete erhört hat im Himmel. So wird es euch werden auf Erden. Und sie kamen zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Christus. Also hier sind wir gefordert, ihr Leben, gefordert im Blick auf solche, die noch nicht errettet sind, dass sie doch noch errettet werden. Die Gewissheit ewiger Herrlichkeit nach dem Tode für uns und auch für unsere Lieben macht unser Leben in dieser Welt lebenswert. Auch dann, wenn uns schmerzliche Verluste treffen. Abraham hat sich nicht vom Selbstmitleid beherrschen lassen. Im Gegenteil, er sorgt dafür, dass Isaak eine Frau bekommt. Er selbst heiratet noch einmal und hat mit seiner zweiten Frau noch Kinder. Er weiß sich von Gott gesegnet und will ein Segen für andere sein. Also genau das Gegenteil von dem, was ein Mensch tut, der aufgrund eines bitteren Verlustes sich nun zurückzieht, in sein Schneckenhaus zurückzieht und sich doch nur selbst bedauert. Abraham widmet sich den Aufgaben, die er noch bewältigen kann in seinem Alter, bis er dann lebenssatt, wohlgemerkt, lebenssatt, aber nicht lebensmüde, im Alter von 175 Jahren stirbt. Mit dem Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, der uns mit seinem Blut ein ewiges Heil in der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater erworben hat, dürfen wir getrost unseren Weg gehen. Wir dürfen uns den Anforderungen des täglichen Lebens stellen, durch die Gott sich verherrlichen will. Im Alltag will Gott sich verherrlichen, bis unser Herr uns heimholt in sein ewiges, herrliches Reich, in dem es keine Verunehrung Gottes mehr geben wird, keinen Tod, kein Leid, keine Trauer, keine Tränen mehr. Ich schließe ab mit einem Gebet Luthers. Gib mir, Herr, nicht Gold und Silber, sondern einen starken und festen Glauben. Ich suche nicht Lust oder Freude der Welt, sondern Trost und Erquickung durch dein heiliges Wort. Nichts begehre ich, das die Welt groß achtet, denn ich bin dadurch vor dir nicht um ein Haar breit gebessert, sondern deinen Heiligen Geist gib mir, der mein Herz erleuchte, mich in meiner Angst und Not stärke und tröste, im rechten Glauben und Vertrauen auf deine Gnade in Christus Jesus, erhalte mich bis an mein Ende. Amen.